Verfassungsschutzengel, der Demokratie-Podcast. Von und mit Ademir Mustic und Caroline Preisler.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Verfassungsschutzengel von Ademir Mustic und mir. Ich bin Caroline Preisler. Vergessen Sie alles, was Sie meinen, über Verfassungsschutz zu wissen. Hier kommt die ultimative Do-it-yourself-Anleitung zur demokratischen Behauptung. Ein Teil dieser Sendung könnte die Bevölkerung verunsichern, also halten Sie ein Grundgesetz und Rettungsdecken parat. Willkommen zur dritten Episode von Verfassungsschutzengel. Heute sprechen wir über das Thema Corona. Adi, was wollen wir heute machen?
Wir wollen ein wenig im demokratischen Diskurs das Thema Corona und Covid-19 aufarbeiten, die Entscheidungen, die getroffen worden sind, ob sie aus rückwirkender Sicht richtig waren oder eben auch nicht, wie sie einzuordnen sind und was sie mit unserer Demokratie gemacht haben, wie sich diese verändert hat und wie diese Krise, die ja beispiellos war, wie sie sich ausgewirkt hat auf unser Miteinander. Das ist das Ziel für die heutige Episode und da freue ich mich um den Austausch mit dir.
Spannend. Hattest du schon mal Corona?
Ja, tatsächlich hatte ich schon mal Corona, sogar zweimal, mit jeweils einem milden Verlauf. Und ich kann sagen, dass ich durchaus es gemerkt habe und durchaus auch mitgenommen war und es durchaus verstehen kann, wenn Menschen, die älter und nicht so fit sind wie ich, da noch größere Schwierigkeiten mit haben. Gleichwohl muss ich sagen, war es aber so, dass ich persönlich jetzt nicht beunruhigt war durch meine Symptome und auch nicht durch das, was dort ja passiert ist.
Okay, und da hattest du Corona, nachdem du geimpft wurdest oder davor oder dabei, danach?
Ich hatte Corona jeweils zweimal und das, nachdem ich geimpft worden bin.
Meinst du, dass die Impfung dafür gesorgt hat, dass du einen milderen Verlauf hattest?
Ja, definitiv. Ich denke, das Ziel der Impfung, was wir ja erst im Nachhinein festgestellt haben, dass es eben einen milden Verlauf bietet, das ist definitiv so gewesen. Und ich gehe davon aus, dass der Verlauf wahrscheinlich schwieriger gewesen wäre, wenn ich nicht geimpft worden wäre.
Okay.
Bei dir, Caro, war es ja wesentlich dramatischer. Du hast ja sogar ein Corona-Tagebuch verfasst über deine Erlebnisse mit Corona. Kannst du das vielleicht ein bisschen zusammenfassen?
Das Tagebuch kann ich jetzt, glaube ich, nicht zusammenfassen, weil es ganz viel war. Aber Corona, kann ich kurz was zu erzählen, hatte ich, als es noch keine Impfung gab. Deswegen habe ich vorhin nachgefragt, ob du geimpft warst. Ich glaube, es unterscheidet sich sehr deutlich, zu welchem Zeitpunkt der Pandemie man erkrankt ist. Also ich hatte ganz zu Beginn Covid-19 und da gab es noch keine Impfung und der Verlauf war eben auch nicht mild, sondern sagen wir mal mittelschwer. Und bevor ich krank wurde, war es ein Familienmitglied von mir. Und wir hatten uns zu Hause eben überlegt, was machen wir jetzt? 2 Wochen Quarantäne. Und wir hatten uns irgendwie eher sowas so gedacht. Oh Mann, wie geht es mit den Kindern? 2 Wochen nicht aus dem Haus. Was basteln wir? Wie machen wir es? Also wir hatten so Bullabü-Vorstellungen von Pandemie und von Covid-19. Und ich habe irgendwie überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass es uns eben so erwischen könnte, wie es uns erwischte. Und deshalb haben wir als Familie entschieden, um die Zeit irgendwie sinnvoll zu nutzen, machen wir ein Corona-Tagebuch. Und das habe ich praktisch begonnen, weil ich zu diesem Zeitpunkt Twitter beherrschte und der Rest meiner Familie nicht. Und dann habe ich es eben beibehalten, als ich krank wurde. Trotzdem hat mich der Erfolg dieses Tagebuchs enorm überrascht, weil innerhalb von 7 Tagen irgendwie 6 Millionen Menschen sich das angesehen und angehört haben. Es folgte dann nämlich auch als Video. Auf jeden Fall kann ich dazu nichts sagen, weil es einfach ein Zeitgeist war, der irgendwie da gewirkt hat und den ich eingefangen habe. Aber zur Krankheit muss ich sagen, ich werde mich für den Rest meines Lebens gegen Covid-19 impfen lassen, weil ungeimpft krank zu sein mit dieser Krankheit ist schrecklich gewesen. Und wirklich, wir haben ja beide schon gesagt, wir haben Kinder, war mit den Kindern allein in Quarantäne, weil mein Lebenspartner in Berlin in Quarantäne war und ich lebte damals in Mecklenburg-Vorpommern und wir waren in einer Wohnung, in einem Mehrfamilienhaus und wir durften eben nicht raus und dann bin ich so innerhalb ganz kurzer Zeit richtig schlimm krank geworden und damit meine ich wirklich so, dass man sich in eine Ecke legen möchte und das war's. Und ich hatte eben gesunde Kinder, die waren noch nicht krank. Und das heißt, ich lag im Zimmer, wir hatten uns das ein bisschen aufgeteilt, also wir haben zum Beispiel ein Gästeklo, das habe ich benutzt, damit die Kinder das Badezimmer benutzen können, damit ich sie dort nicht anstecke und so weiter. Also durften sie eben auch nicht in mein Zimmer, weil ich da eben krank war. Und ich hatte immer so, je schlechter es mir ging, mit der Atemnot, den Gedanken, was ich mache, wenn ich da jetzt sterbe und die Kinder sind draußen, die waren noch nicht so alt, dass sie sich selber versorgen könnten. Und dann liege ich da und verrotte und meine Kinder sind eben überfordert und dürfen auch nicht raus. Damals durfte zum Beispiel auch niemand aus der Familie dazukommen und die Kinder betreuen. Es war keine schöne Erfahrung und ich habe damals sehr viel Gutes auch erlebt, nämlich dass die beim Gesundheitsamt sich sofort darüber Gedanken gemacht haben, was passierte. Meine Atemnot wurde so, dass ich ins Krankenhaus musste und ich konnte die Kinder eben nicht unbetreut allein in einer Wohnung lassen. Und dann haben die sich darüber Gedanken gemacht und auch eine Lösung gefunden. Und da habe ich gemerkt, was für ein Luxus es ist, in einem Sozialstaat zu leben, wo man zum Beispiel dann die Kinder auch im Krankenhaus mit aufgenommen hätte. Einfach so aus einer sozialen Prognose oder Diagnose, ja, dass man sagt, man kann eben einfach minderjährige Kinder in der Covid-19-Pandemie nicht alleine in einem Haushalt lassen. Das vergesse ich nie. Und ich hatte zum Beispiel auch einen sehr großartigen Landrat in Mecklenburg-Vorpommern, der sein Gesundheitsamt im Blick hatte und der die Gesellschaft und die Bevölkerung im Blick hatte. Ich werde es nicht vergessen. Ich habe ein sehr großartiges Land erlebt und zugleich, nachdem ich aus dem Krankenhaus rauskam, auch eine Gesellschaft, die sich fast selbst zerfleischt hat. Und als Juristin habe ich erlebt, wie schnell wir abdriften, wenn es unter der Überschrift Gesundheit läuft. Also dass es also zum Beispiel dann auch nicht möglich ist, bestimmte Themen sachlich anzusprechen. Dann flippen manche Leute vollkommen aus.
Du sprichst von den Corona-Demos, die du ja besucht hast und auch sehr ausführlich dokumentiert hast, auch deine Gespräche mit Menschen versucht hast zu dokumentieren beziehungsweise versucht hast, Gespräche zu führen. Was waren da so deine Eindrücke?
Zum Beispiel, dass diese Demonstrationen wichtig waren. Das wissen wir zwar jetzt, aber für die Leute damals war es eben auch wichtig, denn denen fehlte der Kontakt mit anderen Menschen und der Gedankenaustausch. Und dass Demonstrationen dir und mir nicht gefallen müssen, sondern dass eben das sogar Sinn und Zweck des Versammlungsrechts ist, dass Menschen, die eben, sagen wir auch eine Mindermeinung vertreten, die Möglichkeit haben, das auf die Straße zu tragen. Aber ich meinte eigentlich gar nicht die Demonstrationen, die ich kritisch begleitet habe, sondern ich meinte auch unsere Gesellschaft, die Exekutive und auch die Parlamente, die zum Beispiel auch in die Corona-Isolation gegangen sind, und zwar ziemlich fix. Also für die war das total in Ordnung, dass die Legislative irgendwie jetzt Corona-Pause macht, aber sie wären einfach dringend gewesen. Ich möchte keine Exekutive, die einmal alles macht, denn wir haben Gewaltenteilung und Gewaltenteilung hat durchaus eine Berechtigung und wir sind eine parlamentarische Demokratie und dann sind die Parlamente in der Corona-Pause. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht und als Juristin bin ich der Auffassung, dass wir wirklich ernsthaft darüber reden müssen, was in den letzten 3 Jahren passiert ist. Und damit meine ich nicht so einen populistischen Quatsch wie Corona-Ausschuss von irgendwelchen Delegitimierern, sondern da meine ich, dass wir das aufarbeiten müssen über die Justiz, dass wir das über parlamentarische Untersuchungsausschüsse aufarbeiten müssen, auch in der Presse, und dass wir aufhören müssen, unkritisch einem Herrn Bhakti das Wort zu reden, aber durchaus zu sagen, ja, in der Kommunikation, sagen wir mal, der Gesundheitsminister der beiden ist einiges schiefgelaufen und es wäre schön, sie würden dazu eben auch stehen.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du erwähnst. Unser ehemaliger CDU-Gesundheitsminister hat einen, wie ich finde, ganz prägenden Satz gesagt, wir werden uns viel verzeihen müssen gegenseitig. Ich glaube, das stimmt. Es war damals schon absehbar, dass gewisse Entscheidungen, die getroffen worden sind, mit Sicherheit nicht auf einer fundierten Informationsbasis stattgefunden haben, zum einen. Zum anderen, die Informationsbasis durchaus auch widersprüchlich gewesen sein mag. Ich habe einen ganz interessanten Artikel oder eine Artikelserie im Cicero in der letzten Zeit gelesen. Es ist eine mehrteilige Serie, die das Thema sehr detailliert aufbereitet und eben genau diesen Punkt aufgreift, indem man sagt, was war zu welchem Zeitpunkt bekannt? Und was hätte man schon wissen können, bevor man Entscheidungen getroffen hat? Ich würde vielleicht mit dem Positiven beginnen. Was ich gemerkt habe, ist, dass sich unsere föderale Republik oder beziehungsweise unser Föderalismus sehr bewährt hat in der Covid-19-Pandemie. Es ist also so, dass du auch gerade beschrieben hast, dass zum Beispiel bei dir in Mecklenburg-Vorpommern die Vorortkräfte am besten wussten, was zu tun ist. Und ich glaube, das ist ein absolut sinnvoller Weg, das genau so zu gehen und dass wir so gegangen sind, dass wir den Föderalismus aufrechterhalten haben, denn es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass jemand aus Berlin Anordnungen macht darüber, was in Mecklenburg-Vorpommern oder Nordrhein-Westfalen zu geschehen hat, sondern das wissen die Leute vor Ort am besten. Gleichwohl ist es allerdings so, dass die öffentliche Meinung bzw. auch einige Aussagen von Politikerinnen und Politikern dafür gesorgt haben, dass die föderalen Kräfte vor Ort sehr stark unter Druck gesetzt worden sind, was mir persönlich nicht gefallen hat, denn es gab durchaus Landkreise, die teilweise sehr lange Corona-frei waren. Also ich denke da zum Beispiel an Teile des Kreises Recklinghausen, in denen ich lebe. Da war es also so, dass der Wert sehr, sehr lange in Haltern am See beispielsweise unter 10 lag. Das ist also ein herausragend guter Wert, selbst zum Teil an der Spitze der Pandemie war es also so, dass die keinen besonders hohen Reproduktionswert hatten. Und das ist einfach so, dass man dort eben hätte unbedingt keine Lockdowns gebraucht, wohingegen andere Kreise denen wohl durchaus gebraucht hätten. Und ich glaube, dieser Föderalismus, der hat sich auf der einen Seite bewährt, aber er hat auch eine ganz schöne Druckphase aushalten müssen. Und das hat uns eben auch gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir eine föderale Republik sind und wie wichtig diese föderalen Strukturen sind, die wir haben.
Das sehe ich auch so. Also Föderalismus ist Totalitarismusschutz. Und gerade bei Themen, die so enorm anfassen, glaube ich, brauchen wir diesen Schutz sehr deutlich. Menschen, die eine bundeseinheitliche Regelung forderten in dieser Zeit, hatten ein Argument, dem ich mich nicht ganz verschließen kann, nämlich, dass es dem Durchschnittsbürger oft nicht zuzumuten ist, zu wissen, welche Regelung wie vor Ort gerade gilt. Und deshalb würde ich sagen, es spricht auch etwas dazu, dass man besser miteinander zusammenarbeitet. Allerdings ist es, glaube ich, Aufgabe der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten oder der Gesundheitsminister der Länder. Deshalb finde ich, muss man denen auch einen Vorwurf machen, dass die in der Zeit vielleicht nicht so agierten, wie es optimal möglich gewesen wäre. Allerdings ist es eben auch unsere erste Pandemie. Und dann habe ich auch den Eindruck, dass dieser Lockdown oder Lockdowns, wie du es beschrieben hast, vielleicht nicht die Lösung war oder ist. Also nur weil jetzt die Gerichte sagen, dass es in Ordnung war, heißt ja nur, dass die rechtlichen Voraussetzungen in dieser Zeit, in einer Betrachtung, wie wir Juristen sie vor Gericht vornehmen, in Ordnung waren. Die Frage ist doch aber, inzwischen sind wir ja alle klüger. Wir wissen also, was das Virus getan hat und was es kann und was es nicht kann und auch was Viren können und nicht können. Und für die Zukunft könnte ich mir vorstellen, kämen wir in einer solchen herausfordernden Zeit ohne Lockdown aus. Und im Gegenteil, es gibt ja Leute, die fordern ja jetzt auch einen Klimalockdown und dafür einen Lockdown und dafür einen Lockdown. Ich bin der Auffassung, nachdem wir also einmal gemerkt haben, was wirklich möglich ist, was es mit den Familien macht, was es mit den Menschen macht, müssen wir zukünftig, wenn wir in Krisenzeiten sind, sehr achtsam mit den Grundrechten anderer Menschen umgehen.
In dem besagten Teilzeitungsartikel, den ich vorhin erwähnte, wird also auch sehr genau aufbereitet, welche Entscheidungen zu welchem Zeitpunkt möglicherweise auch falsch gewesen sein können. Ich würde vielleicht eine Sache hier rausgreifen, die im Allgemeinen jetzt nicht zeitpunktbezogen ist, sondern eine allgemeine Entscheidung war, die ja zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt auferlegt worden ist, nämlich die Maskenpflicht, die ja bis vor kurzem noch galt und die sich aber zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt bereits sogar vor der Pandemie schon als nutzlos herausgestellt hat.
Boah, ey, nee, sehe ich anders. Aber gut, sprich weiter.
Also es ist tatsächlich so, dass es zwischen 2016 und 2020 5 systematische Analysen gegeben hat, die also den Effekt vom Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken untersucht hat. Also das galt sowohl für chirurgische Masken als auch für FFP2-Masken in der Öffentlichkeit wohlgemerkt. Und alle diese Studien sind oder alle diese Analysen sind zur Überzeugung gelangt, dass es keinen Effekt hat, keinen medizinischen Effekt hat, lediglich einen psychologischen Effekt, der aber sofort quasi nach hinten kippt, wenn Symptome auftauchen und die Symptome auch bestätigt sind. Und das hat dann irgendwann diese 5 Studien, die zwischen 2016 und 2020 gemacht worden sind, hat Professor Dr. Kapstein aufbereitet, in sehr einfacher Sprache dargelegt und festgestellt, dass es Masken eben nutzlos sind, um in der Öffentlichkeit die Ausbreitung von Atemwegserkrankungen einzuschränken. Gleichwohl hat man während der Pandemie ähnliche Studien durchgeführt und ist zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Das heißt also, die Einschränkung mit der Maske war sicherlich etwas, was man heute sehr stark hinterfragen muss.
Kannst du ja. Tu das. Ich bin überrascht. Es ist so, 80 Millionen Virologen und Mediziner und irgendwelche Leute schreiben was und dann ist es eine Studie. Aber ich gebe einfach ein Gegenargument. Nein, ich nehme 2 und dann ist es auch in Ordnung. Dann habe ich das zur Kenntnis genommen, was du gesagt hast. Zum einen sind Menschen in den medizinischen Berufen seit Jahrzehnten mit Hygienekonzepten unterwegs und verwenden zum Infektionsschutz Masken, medizinische oder eben FFP2 oder mehr und tun das eben mit guten Ergebnissen. Und ich möchte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie mein Kaiserschnitt ausgesehen hätte, wenn die eben alle auf Mund-Nasen-Schutz verzichtet hätten in diesem OP. Aber gut. Und das zweite Argument ist einfach eine eigene Erfahrung. Ich war also, als noch diese Wildvariante von Covid-19 war, krank und habe mich wirklich innerhalb kürzester Zeit angesteckt mit kaum Kontakt zu der erkrankten Person, die vorher eben in Ischgl war. Und dann habe ich die Person getroffen, bin krank geworden. Und dann lebte ich 2 Wochen sehr krank mit meinen Kindern in einer Wohnung und wir haben Masken getragen. Also die Kinder genauso wie ich. Und wir haben Abstand gehalten, wir haben gelüftet, wir haben alle möglichen Hygienemaßnahmen eingehalten. Und die Kinder sind nicht krank geworden, beziehungsweise dann eben als ein Jahr später, als es dann eben Impfungen gab, wurde ein Kind krank. Aber das heißt, also ich habe einmal gesehen, wie Ansteckung funktioniert ohne Masken, indem ich mich nämlich selber angesteckt habe. Und dann habe ich einmal gesehen, wie Masken oder bestimmte Hygienemaßnahmen Ansteckung verhindern. Aber ich nehme das zur Kenntnis. Hast du eigentlich Corona-Fehlalarm gelesen von Bhakti?
Nein.
Gott, das ist ein so dummes Buch. Du hast nichts verpasst, aber das zeigt zum Beispiel deine Grenzen auf, meine Grenzen auf, seine Grenzen auf. Ich möchte zum Beispiel nichts über virenmedizinisches Statistik oder so hier sagen, weil ich nämlich eine Juristin bin und ich mache mich nicht zum Appel, indem ich behaupte, ich hätte davon Ahnung. Und ich wünschte, dieser Autor des Buches Corona-Fehlalarm würde die gleiche Demut gegenüber fachfremden Themen besitzen, besitzt er aber nicht. Denn der hat zum Beispiel lauter Juristisches geschrieben in diesem Buch. Eigentlich ging es eben um Viruserkrankungen und da wäre er vielleicht fachlich dazu berufen gewesen. Aber der hat so krasse, dumme und einfältige oder dreiste Sachen gesagt zum Thema Grundrechte, Journalismus, Demokratie und so, dass ich, also glaube ich, jetzt muss ich mal überlegen, aber ich glaube, ich habe noch nie von einem Mann mit hohem Bildungsabschluss etwas vergleichbar Dämliches gelesen. Deswegen hast du nichts verpasst, aber zeigt eben auch meine Grenzen auf. Ich sage nichts zu irgendwelchen Studien. Ich kann nur sagen, dass ich glaube, dass das Tragen einer Maske aus juristischer Sicht das kleinste Übel wäre, wenn ich verschiedene Schutzmaßnahmen nebeneinander stelle. Ich möchte keinen Lockdown, ich will auf gar keinen Fall nächtliche Ausgangssperren. Ich halte es für vollkommen überzogen, bestimmte Sachen zu machen. Aber wenn ich eine Maßnahme empfehlen würde, um Infektionskrankheiten, die über die Atemwege meinetwegen übertragen und auch aufgenommen werden, verändern will, dann wäre es für mich eine Maske.
Ich habe das jetzt sehr exemplarisch gesagt, weil das ein Teilthema dieser Serie ist, das behandelt wird. Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus, was du gesagt hast. Es ist vollkommen richtig, dass seit jeher Medizinerinnen und Mediziner sich einer Maske bedienen, um hygienisch sauber arbeiten zu können. Und da steht so ein bisschen die Krux dahinter. Das wird auch erklärt, dass Maske tragen gelernt sein will, dass also das Anlegen schon einer Maske gelernt sein will und vor allem eben das Tragen einer Maske. Und es ist also vollkommen ausgeschlossen, das wirst du also auch niemals bei einem Mediziner sehen, es ist vollkommen ausgeschlossen, dass ein Mediziner eine FFP2-Maske trägt oder eine chirurgische Maske trägt, sie hinterher dann zusammenfaltet, in seine Tasche tut und sie dann erneut aufsetzt. Das haben aber Millionen Bürgerinnen und Bürger gemacht. Und wenn du dich erinnerst, wir haben ja am Anfang teilweise ja sogar mit Stoffmasken hantiert, also gar nicht mit medizinischen oder chirurgischen Masken gearbeitet. Und das Tragen einer Maske, das Aufsetzen einer Maske und wie lange man überhaupt eine Maske tragen darf, sind also sehr, sehr, sehr enge Grenzen gesetzt der ganzen Thematik. Und das haben Millionen Menschen nicht richtig gemacht. Davon gehen auch viele dieser Studien gehen davon aus, dass das genauso ist, dass die breite Öffentlichkeit nicht in der Lage ist, die Maske so zu nutzen, wie sie hätte genutzt werden müssen, dass sie aber vulnerable Gruppen schützt, im Falle vom richtigen Tragen. Das steht außer Frage, aber das hat die breite Öffentlichkeit weder verstanden noch umgesetzt und das hätte man natürlich auch nicht kontrollieren können. Also hättest du jetzt in irgendeiner Weise kontrollieren können, wie alt die Maske ist, die jemand gerade vor dir trägt, ob sie schon 3 Tage alt ist, wo sie schon überall gewesen ist. Und das erklärt so ein bisschen den Hintergrund, warum man meint, dass in der Öffentlichkeit das Masketragen eben keinen Effekt hatte. Dazu kommen psychologische Aspekte, die insbesondere bei Kindern sehr, sehr große Schwierigkeiten ausgelöst haben. Also die gesichtslosen Menschen, die eben für Kinder plötzlich aufgetaucht sind, von jetzt auf gleich, wenn du dir also vorstellst, kleine Kinder, die das eben nicht gewohnt sind, dass plötzlich ganz, ganz viele Menschen um sie herum Maske tragen. Alle Menschen werden gesichtslos und das ist sicherlich eine psychologische Belastung für viele Kinder gewesen. Dazu kommt natürlich, dass in der Ausbildung des eigenen Organismus und in der Ausbildung der eigenen Abwehrkräfte eine Maske durchaus hinderlich ist, weil eben Kinder durchaus ja auch in Kontakt kommen sollen und dürfen mit bestimmten Erregern, vielleicht auch mit bestimmten Viren, um einfach eine bessere Immunität dagegen aufzubauen. Und das ist natürlich ausgeblieben. Und wenn du dann natürlich den Effekt siehst der letzten, sagen wir mal, 16 bis 18 Monate, wie viele Kinder dann an Erkrankungen erkrankt sind, die eigentlich schon irgendwie als überwunden galten, dann wird daraus durchaus irgendwo ein Bild, was man erkennen kann, dass eben das dauerhafte Tragen von Masken dazu geführt hat, dass auch ja, Kinder eine Grundimmunität gegenüber anderen Krankheiten nicht mehr haben.
Das ist eine interessante These, vielen Dank. Ich kommentiere das jetzt nicht, weil ich auch dazu eine andere Auffassung habe. Ich denke, dieses Thema Immunschuld oder wir holen jetzt alle Krankheiten nach, sollte eben auch tatsächlich nicht von uns beiden beantwortet werden, sondern eben von Menschen, die sich damit besser auskennen. Aber ich will dir auch recht geben, ich erinnere mich, dass ich auf der Isolierstation eben nur Menschen gesehen habe im Vollschutz. Ich war auf einer Station mit Atemwegssachen, in jedem Zimmer gab es irgendwas anderes Schönes und ich habe also wirklich Menschen gesehen, die von Kopf bis Fuß eingehüllt waren und natürlich sämtliche Menschen hatten auch immer Mund-Nasen-Schutz und medizinische Masken und so weiter. Selbst die Putzfrau, die im Schweiß ihres Angesichts schreckliche Schutzkleidung tragen musste, um in meinem Zimmer sauber zu machen. Und deshalb weiß ich, wie sehr es mir gefehlt hat, Menschen ins Gesicht zu sehen. Ja, allerdings habe ich eben auch rechts und links Leute sterben sehen, deswegen fällt es mir sehr schwer, eben das so pauschal abzutun. Aber du zeigst ja so schön, wie weit die Debatte eben in der Gesellschaft schon vorgedrungen ist. Es gibt inzwischen eben schon wissenschaftliche Studien, jeder sagt was dazu, die Presse arbeitet es auf. Inzwischen ist es auch nicht mehr so, dass ein kleiner, verschrobener Delegitimiererkreis Maßnahmen hinterfragt oder ablehnt, sondern es sind eben gestandene Menschen, die eben auch ihre Wortwahl geschickt wählen und nicht gleich jeden aufhängen will. Denn was mir aufgefallen ist zu Beginn der Corona-Maßnahmen war ja, dass es so schlimme Auswüchse gab in der Kommunikation. Also, dass es auf Demonstrationen Leute gab, die Geigen vor sich hergetragen haben und Politiker aufhängen wollten und dass die standrechtlich erschießen wollten und. Und dann gibt es natürlich eben auch schon immer Menschen, für die die Maßnahmen gar nicht weit genug gingen oder gehen, ja, die eben am liebsten alles bis heute runterfahren, zumachen und abschließen würden. Und darüber hinaus dann noch welche, die sagen, es war so schön, so ein Lockdown, den machen wir jetzt auch noch zu anderen Themen, ja, zum Beispiel zum Thema Klima. Und wenn wir also das ansehen, was ich gerade beschrieben habe, dann gibt es eben nicht nur schwarz und weiß. Weder bei dir noch bei mir und auch nicht in der Gesellschaft, sondern dann haben wir zwei Pole und zwischen dem einen weißen und dem einen schwarzen Pol gibt es ganz viele Graustufen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir diesen Podcast machen können, denn ich glaube, darum geht es, dass wir zeigen, dass es eben ganz viel dazwischen gibt und ganz viel, was eben auch seine Berechtigung hat. Die Kritik, die ihre Berechtigung hat und eben auch der Lerneffekt, der jetzt genutzt werden muss.
Ja, das finde ich auch. Und ich glaube einfach, dass unsere Intention mit diesem Podcast die ist, Denkanstöße zu geben. Wir werden nicht wissenschaftlich, wir sind beide keine Wissenschaftler. Wir werden nicht wissenschaftlich in diesem Podcast, aber wir werden Denkanstöße geben von genau den Menschen, die du vorhin erwähnt hast, nämlich der zunehmenden Masse an Menschen, an vernünftigen Menschen, an Menschen, die ein Gewicht in der Gesellschaft haben, die zunehmend anfangen, sich mit Themen zu beschäftigen, die Experten auf ihrem Gebiet sind und eben sowas wie eine Analyse der Studien von 2016 bis 2020 machen oder sich die Lockdowns angucken. Wir können darüber ein Stück weit aus unseren eigenen Erfahrungen berichten und dabei einfach so ein bisschen was einfließen lassen, was wir dabei mitgenommen haben und gelernt haben und wie wir es sozusagen ja, erlebt haben zu dieser Zeit und wie wir den Wandel mit der Auseinandersetzung dieser Themen auch erleben. Also wenn ich darüber nachdenke, zum Beispiel der erste Lockdown, den haben gefühlt alternativlos 90% der Menschen in unserem Land irgendwie erlebt. Das war für mich sehr überraschend. Und das wandelte sich dann zum zweiten Lockdown hin. Und wenn wir heute darüber nachdenken und Menschen fragen, da wird es eine viel, 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 viel größere Menge an Menschen geben, die sagt, naja, da hätte man vielleicht doch nochmal drüber nachdenken müssen, ob man das so schnell und so vehement verhängt. Meine persönlichen Erfahrungen mit den Lockdowns. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir wenige Tage bevor der erste Lockdown verhängt worden ist, darüber auf der Arbeit gesprochen haben und ich etwas Ungewöhnliches registriert habe dabei. Ich konnte mir noch unter dem Lockdown noch nicht so wirklich etwas vorstellen. Klar, ich habe noch keinen mitgemacht in dem Sinne. Es war so, dass mein damaliger Vorgesetzter in meiner Firma uns in einem Teammeeting gesagt hat, dass er davon ausgeht, dass sehr bald Lockdowns verhängt werden. Aber das hat er mit einer Art und Weise geschildert, die schon fast erwartungsvoll war. Und ich habe das hat mich ein wenig irritiert, weil ich ja gedacht habe, Moment mal, bedeutet das nicht, dass du deine Firma schließen musst? Bedeutet das nicht, dass du alle Leute ins Homeoffice schicken musst? Willst du überhaupt weiterarbeiten? Das fand ich etwas ungewöhnlich. Aber dennoch ist es so, dass der erste Lockdown ja einen sehr, sehr hohen Zuspruch erfahren hat in der Bevölkerung. Und es ist also so, dass ich zumindest für mich persönlich und für mein gesamtes Umfeld einen klaren Entschleunigungscharakter in diesem Lockdown festgestellt habe. Das heißt, die Menschen sind wirklich runtergekommen. Das kann man auch entsprechend nachweisen. Also der erste Lockdown hat ja ein unfassbar geringes Verkehrsaufkommen dann verursacht. Also die Menschen sind kaum noch irgendwo hingefahren. Die Spritpreise gingen runter, wenn wir uns das angucken. Da waren ja teilweise Spritpreise unter 1 Euro, weil einfach nicht konsumiert worden ist. Und ja, das war ein absoluter Entschleunigungsgedanke. Die Menschen haben angefangen, sich Hobbys zu suchen. Der Absatz von Fahrrädern stieg unglaublich. Und man kann sagen, dass es also für die meisten gesunden Betriebe, für die meisten Menschen, die auch ein gutes und auch erfülltes Leben bis zu dem Zeitpunkt gefüllt haben, vielleicht auch ein stressiges Leben hatten zu dem Zeitpunkt, waren Teile des ersten Lockdowns durchaus irgendwo eine Entschleunigung und hatten einen, sagen wir mal, positiven Charakter. Das war die Beobachtung zum ersten Lockdown. Wenn ich mir dann den zweiten Lockdown anschaue, der für viele zu der Belastung kam des ersten Lockdowns, denn dann hat man irgendwann mal einen Kassensturz gemacht und hat festgestellt, ups, in verschiedenen Branchen war es ja doch so, dass man entweder gar nicht seinen Betrieb aufhaben konnte oder nur eingeschränkt, sehr, sehr wenig eingenommen hat und so weiter. Die Belastungsgrenze wurde erreicht. Dann wurde ein zweiter Lockdown verhängt, von dem man zu dem Zeitpunkt ja gar nicht wusste, wie lange er sein würde. Und das hat für mich einen völlig anderen Effekt gehabt. Die Menschen waren angespannt, die Menschen waren nervös, die haben sich Sorgen um ihre Existenz gemacht. Dieser Entschleunigungsgedanke, dass man mal runterkommt und so weiter, den hat es im zweiten Lockdown überhaupt nicht mehr gegeben. Im Gegenteil, die Leute haben sich große, große Sorgen gemacht um ihre Zukunft. Und das steckte dann so ein bisschen auch andere an, die, wie mich zum Beispiel, die sich bis dato eigentlich keine Sorgen gemacht haben. Ich habe zu dem Zeitpunkt in der Digitalisierungsbranche gearbeitet. Wir haben eher einen Boom erlebt. Aber dennoch war es tatsächlich so, dass ich, obwohl ich ein Mensch bin, der wirklich nicht sonderlich sich viele Sorgen macht im Leben, angefangen habe, mir Sorgen zu machen über bestimmte Dinge und gedacht habe, okay, also wenn das jetzt hier eine Kettenreaktion verursacht und wenn jetzt hier Menschen vor die Hunde gehen, die eben sehr, sehr stark unter dem ersten und dem zweiten Lockdown leiden, welchen Effekt wird das eigentlich auf unsere Gesellschaft und auf unsere Wirtschaft haben? Wie werden wir das überstehen?
An den ersten Lockdown erinnere ich mich auch ganz besonders, weil ich den erlebt habe, als ich im Krankenhaus war. Und als ich nach Hause kam, da gingen meine Kinder davon aus, dass dieser Lockdown deshalb stattfindet, weil ihr Vater und ihre Mutter krank sind. Es war sehr lustig, dass die wirklich gedacht haben, so eine ganze Republik fährt runter, weil die Eltern Covid-19 haben. Deswegen ist das auch immer so ein Familienjoke, weil wir einfach alle zu wenig wussten. Und durch diese Isolation eben auch in der eigenen Wohnung, diese Nachrichten nicht zu den Kindern vorgedrungen sind, sondern die dachten, oh mein Gott, weil unsere Eltern krank sind, fährt jetzt so ein ganzes Land runter. Die hatten also eben auch so eine Scham. Und es ist so lustig, weil das sind ja kleine Kinder gewesen. Aber es gab in der Kleinstadt, in der ich damals lebte, eben auch tatsächlich so, sagen wir mal, einzelne Menschen, die diesen Wahnwitz auch glaubten, die eben wirklich dachten, wir sind dafür zuständig, dass jetzt hier gerade ein ganzes Land runterfährt und die uns deshalb extrem angefeindet und angemacht haben. Also diese Fake News, die wir in dieser Pandemiezeit erlebt haben, die kann ich fast bis zur Wurzel zurückverfolgen zum ersten Lockdown und in dieser einen kleinen Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich angemacht wurde. Ich weiß noch, nachdem wir aus der Quarantäne durften, sind wir einkaufen gegangen, logischerweise. Der Kühlschrank war leer und so weiter. Und da war das noch so, dass dann bei den Einkaufskörben standen so Security-Leute, die darauf geachtet haben, dass man diese Griffe desinfiziert und dass eben jeder Mensch einen Korb nimmt. Was bedeutet, dass mein Partner und ich jeweils einen einzelnen Korb nehmen mussten. Und der war also praktisch schon an dem Security-Typen vorbei mit seinem Korb, desinfizierte dieses Ding. Und ich ging jetzt auf diesen Korb zu und wollte mir den auch nehmen und auch desinfizieren. Und da kam eine Dame auf mich zu und war ganz aufgeregt und rief dem Security zu, die hat die Seuche in die Stadt gebracht. Wirklich so, die Frau war vielleicht halb so groß wie ich und doppelt so alt wie ich und überhaupt ganz voller, ja, wie so Rumpelstilzchen, so voller Wut und aufgebracht, dass diese Frau, die die Seuche in die Stadt gebracht hat, jetzt eben hier einfach so frei einkaufen kann. Oh, das hat mich damals richtig umgehauen. Ich war so schwach irgendwie und noch nicht gesund und war das allererste Mal nach Wochen draußen und ich habe gedacht, ich fahre jetzt hier sofort einfach entkräftetot um und flenne hier und dann bin ich mit meinem Kopf abgeschoben. Aber ich werde nicht vergessen, wie jemand, der eben gesund ist, also wie die Frau eben einen Menschen, der eine Krankheit hat, für die er eben überhaupt nichts kann, dafür in der Öffentlichkeit bloßstellt und angeht. Das werde ich nicht vergessen. Aber du hast schon was Deutliches gesagt. Ich glaube schon, dass dieser erste Lockdown gesellschaftlich noch ganz anders akzeptiert war als die Folgen, die danach kamen. Und ich kann nur anekdotisch eben berichten, in meinem Bundesland wurden ja sehr strenge Corona-Maßnahmen damals dann auch durchgesetzt, neben dem Lockdown. Ich lebte damals in Mecklenburg-Vorpommern, gab es dann eben auch so eine Einreisesperre. Und das bedeutet, dass Menschen, die andere Pkw-Kennzeichen hatten, rausgewunken wurden und rausgezogen wurden aus dem Verkehr. Und als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich tatsächlich geheult, weil es so war wie Grenzverkehr. Ich bin ja älter als du und bin also in der DDR groß geworden und dann ist die Mauer gefallen. Und in dieser Zeit habe ich Sachen erlebt, logischerweise, die ich nie wieder erleben will. Und dieses Rausziehen von Leuten aus dem Straßenverkehr, dieses Kontrollieren aufgrund der Herkunft und so, das hat mich wirklich sehr aufgewühlt. Und da mein Corona-Tagebuch eben in dieser Zeit in aller Munde war, habe ich ganz viel Post bekommen. Und unter anderem schrieb mir ein Mann, der in Mecklenburg-Vorpommern lebte, aber ein Dienstauto hatte von seinem Arbeitgeber aus einem anderen Bundesland, dass die ihm ständig das Auto zerkratzen. Und zwar die Nachbarn. Die Nachbarn in Mecklenburg-Vorpommern haben diesem Mann, der ihr Nachbar war, der dort lebte, das Auto zerkratzt, weil er ein anderes Kennzeichen hatte. Und dieses, ja, ich weiß gar nicht, dieser Sittenverfall, dieses moralische Tief, was die Pandemie eben auch gezeigt hat, dass Menschen andere Menschen denunzieren, hinhängen, verfolgen, weil sie entweder für oder gegen etwas sind. Die Sprache von Impfverweigerern, Solidaritätsverweigerern, Todspritzen, die vergesse ich nicht. Das hat mich wirklich für immer und ewig, hat sich das irgendwie in meine Hirnrinde gebrannt. Niemals, niemals will ich nochmal sehen, dass Leute andere als Pack bezeichnen und als, ja, Solidaritätsverweigerer, als Spalter. Und ich möchte eben auch nicht hören, dass Menschen, die Gesundheitsmaßnahmen kritisch gegenüberstehen, wiederum andere hinhängen wollen. Und also ich bin auf einer Todesliste gelandet. Ich bin auf einer Todesliste gelandet wegen einer Viruserkrankung, die ich hatte, die von Menschen, die eben die, sagen wir mal, die Gefährlichkeit des Coronavirus bezweifeln. Die haben Listen gemacht und da stehe ich also mit dem amerikanischen Präsidenten genauso drauf wie mit Tagesschausprechern. Ja? Die führen Todeslisten von Leuten, von denen sie glauben, die müssten alle jetzt umgebracht werden, weil sie Pandemiker sind. Und das finde ich unglaublich.
Ja, dieser Umgang, den du beschreibst, der ist mir sehr bewusst geworden in dem Moment, wo wir angefangen haben, darüber nachzudenken, was bewirkt eigentlich die Impfung? Und da gab es ja vehement Menschen, die am Anfang mangels Informationen behauptet haben, dass die Impfung eben auch eine gewisse Sterilität mit sich bringt.
Ja, das stimmt. Ja.
Und diese Sterilität sich ja dadurch kennzeichnet, dass sich dann nur noch eine Pandemie der Ungeimpften sozusagen entwickelt. Darüber haben ja selbst Ministerpräsidentinnen und Präsidenten gesprochen. Und es stellte sich dann aber in der Folge heraus, dass eben die Impfung, egal mit welchem Impfstoff am Ende des Tages, lediglich dafür Sorge trug, dass der Verlauf der Erkrankung milder ausfällt, dass man aber ansonsten genauso ansteckend war wie jeder andere Nicht-Geimpfte auch. Und dann verflachten diese Diskussionen, diese Debatten. Also die Menschen, die zu dem Zeitpunkt noch ganz, ganz laut Pandemie der Ungeimpften und eben das, was du gerade beschrieben hast, geschrien haben, Menschen geächtet haben und sie gefälligst gedrängelt haben, sich doch endlich impfen zu lassen, denn sie würden ja das Virus verbreiten etc., verstummten dann plötzlich.
Es ist auch so übergriffig. Ich finde, es ist auch so übergriffig, weil gerade Gesundheitsschutz und Impfungen so höchst private Sachen sind.
Total. Das ist also wirklich eines der privatesten Sachen, die es überhaupt gibt. Also die Unversehrtheit des eigenen Körpers sicherzustellen und zu sagen, ich möchte mich nach allen Fürs und Widers nicht impfen lassen. Möchte ich nicht, das passt mir nicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe den Kontakt zu diesen Menschen immer aufrechterhalten. Also für mich war das überhaupt gar kein Thema, mich mit jemandem nicht zu treffen, weil er nicht geimpft ist oder sonst irgendetwas. Weil für mich einfach die klare Sache war, wenn er das Risiko in Kauf nimmt, dann ist das in Ordnung. Oder sie in dem Falle, wenn sie das Risiko in Kauf nimmt, ist das in Ordnung. Für mich, worauf ich hinaus will, ist, diese Aufarbeitung findet derzeit so gut wie gar nicht statt. Also das heißt, diese Ächtung, die es mit Menschen gegeben hat, die eben ja, nicht geimpft waren oder sich nicht impfen lassen wollten, wurde jetzt sozusagen irgendwie so ein bisschen unterm Teppich gekehrt. Und da würde ich mir wirklich sehr wünschen, dass wir darüber einmal ausführlich sprechen. Möglicherweise jetzt hier nicht im Rahmen dieses Podcasts, aber mit den Menschen, die dafür vielleicht auch ein Stück weit verantwortlich waren. Denn es gab da ein paar Redelsführer in der Politik, in der Öffentlichkeit.
Ja, wobei du eben jetzt da mit Redelsführer ja auch wieder ein Fass aufmachst. Also ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Ja, es gab ein paar Menschen, die durchaus sehr stark diese Meinung vertreten haben. Die Pandemie der Ungeimpften ist ein Zitat von einem Ministerpräsidenten. Ja, und mit dem würde ich gerne mal mich in den Austausch treten und ihn fragen wollen, ob er das immer noch so sieht und wie er seine Aussagen von damals einschätzt. Es geht nicht darum, ein Anklagetribunal zu erheben. Es geht auch nicht darum, jemanden wegzusperren, schon gar nicht irgendetwas jemandem anzutun. Aber ich würde schon gerne eine gewisse Einsicht bei Menschen sehen, dass sie mit gewissen Meinungen falsch gelegen haben, dass sie mit gewissen Äußerungen falsch gelegen haben und dass sie mit diesen Äußerungen sehr, sehr vielen Menschen Schaden zugefügt haben.
Zustimmung, das sehe ich auch so. Ich glaube, wir brauchen ganz dringend eine andere Fehlerkultur, dass Menschen, die Fehler gemacht haben und das wahrscheinlich jetzt, heute wissen, sich dann eben auch hinstellen und sagen, es war falsch, ich bitte um Entschuldigung. Denn das fehlt mir allgemein. Also gerade bei Politikern in der ersten Reihe, die eben für die Pandemie genauso zuständig sind wie für alle anderen Sachen. Wir hatten das Thema ja schon ganz oft. Also wir haben das Thema Klima oder Migration und so. Also Menschen, die in den ersten Reihen sind und Sachen sagen und vielleicht eben auch dann überholt werden von Ereignissen, die ihnen nachweisen, dass sie was falsch gemacht haben. Ich würde mir wünschen, sie stünden dann eben auch wieder in der ersten Reihe und würden sagen, ich bitte um Entschuldigung. Es würde uns so viel Gutes für die Demokratie bringen, weil wir dann diese Politikverdrossenheit vielleicht langsam, aber sicher abtragen. Denn die Menschen sind enttäuscht davon, dass Politiker immer wieder mit ihren Fehlern durchkommen.
Ja, und dass sie vor allen Dingen auch nicht eingestehen im Sinne von, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe damals etwas Falsches behauptet oder mangels Wissen und dazu stehe ich jetzt. Also dieses teilweise unterm Teppich kehren, das ist etwas, das gefällt mir nicht und das hat was mit guter Kommunikation zu tun und deshalb glaube ich, ist das ein guter Ansatz.
Es ist auch eine Frage des Anstands. Also tatsächlich glaube ich auch, etwas anständigere Politik würde uns allen gut tun.
Ein Teilaspekt von Covid-19, der derzeit erst so ein bisschen genauer analysiert wird und der zunehmend ein Bild aufzeigt, ist eben auch die wirtschaftliche Seite. Also was ist eigentlich mit unserer Volkswirtschaft passiert? Was ist eigentlich mit unserer Makro- und Mikroökonomie passiert? Wie ist es eigentlich damit in Covid-19 ergangen oder wie ist es einzelnen Branchen ergangen? Man kriegt das ja so ein bisschen zeitungsseitig mit, dass die Presse immer mal wieder über die ein oder andere Insolvenz berichtet oder darüber berichtet, dass Unternehmen eben Belastungen ausgesetzt waren. Es gab ja weitreichende Hilfen, die heute dazu führen, dass unser Haushalt schief hängt in der Bundesrepublik. Und hier ist es so, dass ich auch wiederum aus der persönlichen Erfahrung heraus sagen kann, mit Rückblick, es ist also durchaus so, dass es sehr, sehr viele Profiteure von der Covid-19-Pandemie gegeben hat. Also unbestritten ist, dass die gesamte Digitalisierungs- und IT-Branche massiv profitiert hat. Also ein Digitalisierungsschub nie dagewesenen Ausmaßes hat sich ja breit gemacht in dem Moment, wo das Homeoffice zum New Work sozusagen wurde. Das gilt ja bis heute, dass sich Unternehmen extrem schwer tun, ihre Mitarbeiter überhaupt wieder ins Büro zu motivieren. Und unbestritten vertreten ist, dass sich eben sehr, sehr, sehr viele Unternehmen dort sehr viele Profite erwirtschaftet haben. Gleiches gilt natürlich für den gesamten Online-Geschäftshandel, also Menschen, die eben sich haben Sachen liefern lassen, statt sie irgendwo im Laden zu kaufen. Gleichwohl muss man aber natürlich auch sagen, dass es Branchen gibt und gegeben hat, die sehr, sehr stark unter der Covid-19-Pandemie gelitten haben. Und hier ist es besonders hervorzuheben, die gesamte Entertainment-Künstlerbranche, also Menschen, die eben nicht in irgendwelchen großen Unternehmen organisiert sind, sondern meistens Einzelunternehmer sind, Künstlerinnen und Künstler, Theaterschauspieler, Gelegenheitsschauspieler, Synchronsprecher, also Menschen, die wirklich aus dieser Branche kommen, haben massivst gelitten, große, große Probleme gehabt, konnten jahrelang nicht auftreten, konnten jahrelang keinen Job an Land ziehen und das war natürlich eine unglaublich belastende Zeit. Gleiches gilt natürlich auch für den stationären Handel, der große Probleme hatte und hat. Die gesamte Sportbranche hat massivst gelitten, also fast alle Fitnessstudio-Betreiber in Deutschland sind höchstgradig krank. Viele sind kurz vor der Pleite, halten sich nur gerade so über Wasser. Und die gesamte Gastronomiebranche, die monatelang bis zu teilweise einem Jahr geschlossen war und die jetzt mühevoll wieder aufbauen muss, was sie diese Zeit eben gekostet hat. Und hier muss man natürlich auch sagen, dass das so ein bisschen die, ja, insgesamt die Volkswirtschaft ein Stück weit verändert hat. Also wir haben festgestellt, dass Branchen, die absolut intakt waren, plötzlich kurz vor dem Ende stehen. Also wenn man sich beispielsweise anguckt, wir haben jetzt die vierte oder die fünfte Fashion-Firma, die pleite geht. Also es wird ja immer wieder in den Zeitungen, in den entsprechenden Medien wird das ja publik, dass Fashion-Firmen pleite gehen. Das liegt schlicht und ergreifend einfach daran, dass sie keinen Absatz mehr tätigen konnten. Also die haben eine sehr, sehr starke Pandemie-Politik hinter sich. Die konnten nichts verkaufen in ihren Stores. Dann waren monatelang geschlossen, hatten kaum Anspruch auf Hilfen. Und dann kommt natürlich noch eine Energiekrise hinterher. Die Leute konsumieren das nicht mehr oder wollen nicht mehr einkaufen oder glauben, dass sie jetzt einen neuen Anzug oder was auch immer nicht brauchen, weil sie andere Dinge priorisieren. Und dann führt das eben das eine zum anderen. Wenn man 3-4 Jahre lang nicht die Einnahmen generieren kann, die man eigentlich vorhergesehen hat, dann kann das passieren, dass man wirklich pleite geht. Und das ist auch so eine Sache. Da muss man natürlich auch dann hinterfragen, waren diese Art von Lockdowns wirklich notwendig in jeder Hinsicht, in jeder Region, wenn wir wieder beim Föderalismus angelangt sind. Es wird ja Regionen gegeben haben, wo das vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre, wo also man einen teilweise Geschäftsbetrieb hätte aufrechterhalten können. Sei es im Kulturbereich, sei es im Gastronomiebereich oder eben auch im Shoppingbereich, hätte man das ja durchaus in bestimmten Landkreisen ja weiterhin machen können, um zumindest diese Möglichkeit den Unternehmerinnen und Unternehmern zu geben.
Dafür müsste man großzügig sein. Und ich denke, wir sind eine Gesellschaft, die mit diesem Gönnen können noch Probleme hat. Denn zum einen war ja das Argument gegen solche regionalen Öffnungen immer, dass dann es Reiseverkehr gibt und Tourismus hinsichtlich eben Kunst, Kultur und Shopping. Und zum anderen finde ich, gibt es einen Gedanken, der treibt mich seitdem sehr um. Diese Corona-Politik wurde von Menschen gemacht, die entweder im öffentlichen Dienst waren oder Diätenempfänger. Und das heißt, die Sorgen, die du gerade beschreibst, kannten die eben gar nicht. Im Gegenteil, bei denen war es so, in der Pandemie haben die sehr regelmäßig sehr, sehr hohes Einkommen generiert. Und die Selbstständigen und die Angestellten, die überforderten Eltern, die neben ihrem Job eben auch die Beschulung übernahmen, kannten die eben nur aus Erzählungen. Und das treibt mich bis heute um, denn ich war in der Zeit eben Angestellte und musste selbstverständlich mein Geld erwirtschaften und hatte zugleich die Kinder zu Hause, die sehr unterschiedlichen Bedarf hatten, was die Begleitung zum Unterricht betrifft. Und ich bin eben auch schon älter und meine Schulzeit ist eine Weile her. Und ich glaube, dass also die Pandemie eben von Menschen auch sehr überzeugt mitgetragen wurde, die selbst keine großen Existenznöte hatten. Und jetzt will ich natürlich nicht sagen, dass der Gesundheitsschutz zurückstehen muss gegenüber der Ernährung und der Existenz und dem Arbeitsmarkt. Aber wir haben, wenn wir Maßnahmen zu treffen haben in der Politik, und davon bin ich fest überzeugt, eben immer alle Perspektiven einzubeziehen. Und diese Perspektive der Selbstständigen und diese Perspektive der Vereinsamten, der Vereinzelten, der Menschen, die in der letzten Phase ihres Lebens sind und gerne begleitet würden von ihren Angehörigen, die aber zum Beispiel die Pflegeeinrichtung nicht mehr betreten durften und so weiter. Diese Perspektive wurde eben einfach nicht mitgedacht und nicht berücksichtigt. Und das werfe ich der Politik der Vergangenheit vor, dass sie aus ihrem satten, versorgten Sessel auf die Pandemie geguckt hat und nicht aus dem harten Leben eines normalen Menschen, der jeden Tag überlegen muss, wie es morgen weitergeht. Und davon sind wir viel mehr. Wir sind viel mehr Menschen, die von einem Tag zum anderen darüber nachdenken, wie sie morgen das Leben meistern. Und da schließe ich mich deiner Forderung an. Ich glaube, wir brauchen eine ehrliche Aufarbeitung.
Also ich kann das an einem Beispiel sehr gut festlegen. Und das zeigt eigentlich auch, dass unsere Entscheidungsträger in der Politik, egal ob auf Landes- oder Bundesebene, sehr stark beeinflusst sind durch Lobbytum. Ich möchte das jetzt gar nicht positiv-negativ behaftet wissen, aber zwangsläufig ist es so, dass die Branchen, die die stärkste Lobby hatten, eben ihre Forderungen zum Teil durchbekommen konnten, wohingegen andere es eben gar nicht geschafft haben, weil sie eben nicht so gut organisiert waren oder nicht das Sprachrohr Richtung Politik hatten, um ihre Forderungen vielleicht auch ein Stück weit durchzusetzen. Also ganz, ganz klassisches Beispiel, der Verband der Sport- und Fitnessökonomen beispielsweise hat nie die Gelegenheit bekommen, irgendwie bei irgendeinem Entscheidungsträger der Corona-Politik zu intervenieren und mal zu erklären, was denn eigentlich überhaupt mit ihnen passieren soll. Zur Folge hatte das Ganze, dass die Fitnessstudios und die Sportbetriebe als allererste geschlossen worden sind und als allerletzte öffnen durften und den mit Abstand längsten Lockdown aller Branchen hatten. Und wenn man sich das zu Gemüte führt, dass also nehmen wir mal ein Fitnessstudio hier in Berlin, ja, also jeder, der auch nur annähernd mal so ein Fitnessstudio von innen kennt, weiß, mit welchen Kosten so etwas verbunden ist. Und dann stellt man eben fest, dass das ein Unternehmer ist, der ein paar Millionen Euro Kredite aufgenommen hat, um seinen Lebenstraum eines Fitnessstudios zu verwirklichen oder vielleicht auch von 3 oder 5 Fitnessstudios zu verwirklichen und auf diesen Kosten sitzen bleibt, ohne dass er irgendwelche Gegeneinnahmen hat. Und ganz schlimm eben in dieser Fitnessstudio-Branche war es beispielsweise so, dass man in den Zeitungen Tipps lesen konnte, wie man sich diesen Beitrag zurückholen konnte.
Ja, also ich weiß.
Ich habe das wirklich als äußerst verantwortungslos von diesen Zeitungen auch angesehen, zu sagen, hey Leute, also wovon reden wir hier?
Naja, Moment, die Zeitungen bedienen auch nur eine Klientel, die diese Frage schon längst hatte. Aber ich glaube, diese wirtschaftlichen Verwerfungen zeigst du ja dadurch sehr gut auf.
Henne-Ei-Prinzip. Also ich glaube einfach, es geht einfach nicht an, dass wenn wir von einem Prozentsatz von 1%, teilweise in einigen Einkommensbereichen haben wir ja Leute, die unter 1% für ihren Fitnessstudio-Beitrag ausgeben. Also wovon reden wir hier? Wir reden von Beiträgen zwischen 16 Euro bis 50
ja,
Euro.
Ja, Moment. Also für mich sind 16 Euro immer noch viel Geld. Meine Kinder wollen in verschiedene Vereine und machen eben verschiedene Sportsachen. Ich glaube, darum kann es nicht gehen. Nee, Moment. Also Verbraucherrechte müssen schon auch gelten in der Pandemie und ob man Beiträge zurückkriegt oder nicht. Überlege dir doch mal bitte, was die Leute für einen Krampf empfinden, wenn es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunkbeitrag geht. Also es kann nicht die Höhe des Geldes sein, sondern es ist eine Frage, du willst jetzt, dass es ein solidarisches Verhalten von Verbrauchern gibt gegenüber ihren Fitnessstudio-Betreibern.
Zum Beispiel, also aber nicht nur bei den Fitnessstudio-Betreibern, sondern im Allgemeinen ein solidarisches Verhalten. Darüber haben wir ja vorhin erst gesprochen, wie wichtig das eigentlich ist und wie wichtig es ist, dass man solidarisch ist und sich mal einfach mal ein paar Gedanken darüber macht, wie sowas eigentlich für diesen Unternehmer ist. Also die Tatsache, wir haben ja, wenn man sich so ein bisschen wirtschaftlich auskennt, weiß man, wir haben ja eine Niedrigzinsphase über die letzten 10 Jahre gehabt. Das heißt, Investments zu tätigen war unglaublich schwierig. Das heißt, die Menschen, die eben unternehmerisch Geld verdient haben, haben dieses Geld im Wesentlichen in den Ausbau ihres Unternehmens gesteckt, weil es auf der Bank liegen lassen hätte keinen Sinn gehabt. Teilweise gab es ja sogar Minuszinsphasen. Auf der anderen Seite war es allerdings auch so, dass man auch nicht sonderlich große Renditen erzielen konnte, wenn man dieses Geld in irgendeiner Form investiert hat als Unternehmen. Also hat man in der Regel sein Unternehmen weiter ausgebaut. Wenn wir jetzt in der Fitnessstudio-Branche bleiben, war es also so, dass wenn man erfolgreich mit einem Studio war, hat man ein zweites aufgemacht. Und wenn man mit dem auch erfolgreich war, hat man ein drittes aufgemacht. Und das hatte zur Folge, dass diese Fitnessstudio-Betreiber so gut wie gar keine Rücklagen hatten, als die Lockdowns losgingen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich verlange meinen Beitrag von 19,90 Euro von diesem Betreiber zurück und das tun 500 andere Mitglieder auch, oder 1000 und der hat aber jeden Monat 50.000 Euro Kosten.
Du legst es dem Falschen auf. Es tut mir leid, ich muss dir widersprechen. Du legst die Verantwortung für die wirtschaftliche Situation den Mitgliedern des Fitnessstudios auf. Das ist falsch. Ich muss dir da widersprechen. Ich glaube, es ist eben tatsächlich ein gesellschaftliches Problem und ich bin auch der Auffassung, dass es auch eine dumme Entscheidung war, denn wir wissen, wie sehr die Gesundheit darunter gelitten hat unter der Pandemie, wie groß das Adipositas-Problem ist in unserer Gesellschaft und wir wissen selber, was Sport mit für uns macht. Aber du legst das, glaube ich, indem du es an die Verbraucher weiterreichst, diese politische Fehlentscheidung vielleicht auszugleichen, auf die falschen Schultern des Problems.
Ja, möglicherweise. Du? Wenn die politischen Entscheidungen besser gewesen wären, wäre es gar nicht auf die Verbraucher umgestiegen. Also möglicherweise hätten dann die Verbraucher gar nicht das tun müssen, was ich jetzt gerade hier vielleicht auch ein Stück weit rückwirkend fordere oder gefordert habe. Dennoch ist es aber so, dass irgendjemand sich mit diesen Menschen auch hätte solidarisch zeigen müssen, damit wir eben auch in Zukunft das Privileg genießen können, möglicherweise ins Fitnessstudio zu gehen.
Okay, also Fitnessstudio ist sehr, sehr, sehr wichtig, ganz offensichtlich. Gehst du ins Fitnessstudio?
Ich mache Sport, ja. Ich gehe mittlerweile in ein privates Fitnessstudio, ja. Und das ist mir wichtig, ja.
Okay, und wie oft machst du Sport?
4-5 Mal die Woche. Cool. Je nachdem, wie ich dazu komme. Wie sieht es bei dir aus? Machst du Sport?
Ja, ich ruder so tatsächlich. Ich rudere so ein bisschen und mache selber eben viel Sport, weil ich festgestellt habe, durch Corona, wie enorm wichtig es ist, dass man sich wohlfühlt. Und tatsächlich würde ich sagen, es gibt eine sehr unsportliche Caroline vor Corona und es gibt eine deutlich sportlichere Caroline jetzt nach Corona.
Sehr schön. Ich war ja so in der letzten Zeit ein bisschen mit meinem Hausprojekt zu Hause beschäftigt und bin tatsächlich gar nicht dazu gekommen, heute für diese Episode hier einen Buchvorschlag zu machen. Das machen wir ja immer in unseren Episoden, dass wir ein Buch vorschlagen bzw. empfehlen. Und das hast du dieses Mal übernommen, Caroline. Was hast du dir denn da überlegt?
Oh, das sage ich gleich. Aber erstmal wollen wir natürlich wissen, was hast du gerade für Bauprojekte zu Hause?
Naja, also ich richte so ein bisschen gerade den Garten her und darüber hinaus habe ich mir auch überlegt, dass ich so kleinere Veränderungen machen möchte, energetischer Natur. Das heißt, also ein bisschen effizienter das Ganze gestalten. Nichts Großartiges ist so, dass ich jetzt eine riesen Baustelle zu Hause habe, aber so Kleinigkeiten, die man halt eben macht, wenn man sein Heim und Haus verschönern will.
Okay, Kurt Krömer hat es hoffentlich gehört. Also du hast jemanden für den Garten gefunden, aber energetisch Sanierung finde ich ja auch sehr spannend. Findest du denn noch Handwerker?
Ich habe das große Glück, dass ich im Freundeskreis einige Handwerker habe und dass wir ein verhältnismäßig kleiner Ort sind, wo man also untereinander sehr gut miteinander klarkommt und die Handwerker bereit sind zu kommen. Allerdings ist es natürlich schon so, dass auch ich trotz meines guten Netzwerks dann auch mal eine gewisse Zeit lang warten muss, weil es sich nicht um Maßnahmen handelt, die dringend notwendig sind. Also wenn mein Dach jetzt durchtropfen würde, wäre es natürlich etwas anderes. Zum Glück ist das nicht der Fall. Wenn man aber kleinere Maßnahmen machen möchte, die jetzt eher hinten anstehen können, dann muss man eben auch in Kauf nehmen, dass man vielleicht ein bisschen warten muss.
Ich bin ja aus einer Kleinstadt in eine große Stadt gezogen. Ich lebe jetzt in Berlin und bin total begeistert, was es hier für ein Netzwerk an Handwerkern gibt und bin im Paradies angekommen. Für mich ist es gerade ganz toll. Ich kann nun auch tatsächlich sehr viel selber machen, aber immer dann, wenn ich etwas nicht selber machen kann, dann gibt es eben wirklich Handwerker, die binnen weniger Tage vorbeikommen und das regeln. Und es ist, wenn man aus einem Flächenland kommt mit aussterbenden Gewerken, dann schon ein großer Luxus, aber zeigt eben auch, dass wir immer noch nicht die Lösung gefunden haben dafür, dass also Handwerk Förderung, Unterstützung und gesellschaftliche Anerkennung braucht. Aber zum Buch.
Zum Buch.
Okay. Wir haben ja heute über Corona gesprochen und darüber, dass es so besonders krasse verbale Ausfälle gab in der Pandemie. Und deshalb habe ich, um zu zeigen, dass es sowas auch auf der positiven Seite gibt, ein Buch heute mitgebracht. Das ist von David Tripolina und heißt Einzigartige Wörter. Und da gibt es Begriffe drin, die es nur in einer Sprache gibt. Also zum Beispiel das deutsche Wort Schnapsidee gibt es in dieser Entsprechung in keiner anderen Sprache. Und davon gibt es so über 300 Begriffe in diesem Buch. Und das zeigt, dass Sprache eben auch was Großartiges, Wunderschönes ist und soll ein bisschen darüber hinweg trösten, dass wir eben auch schrecklich verletzen und ausgrenzen können mit der Sprache. Also dieses Buch von David Tripolina, Einzigartige Wörter. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wem wir dieses Buch geben. Soll er wieder in die Kommentare schreiben? Gibt es eine Frage, die wir ihm stellen wollen?
Ich hätte da eine ganz tolle Frage, die man beantworten kann, die sehr leicht ist, wenn ihr unseren Podcast gehört habt. Und zwar gibt es ja in dem Kontext unseres Podcasts auch ein einzigartiges Wort, welches ihr sicherlich schon rausbekommen habt. Und das dürft ihr uns einfach mal schreiben. Wenn ihr auf unserer Webseite seid, www.verfassungsschutzengel.de, dann springt euch dieses Wort quasi sofort ins Gesicht. Und wenn ihr das herausgefunden habt, welches einzigartige Wort wir da kreiert haben, dann dürft ihr uns das gerne schreiben. Benutzt dazu gerne unser Kontaktformular, schreibt uns und unter denjenigen, die uns die richtige Antwort senden, werden wir dieses Buch entsprechend verlosen. Wie wollen wir es machen? Werden wir es verlosen oder werden wir es bestimmen?
Wir entscheiden das wieder mal sehr diktatorisch. Also es gibt keinen Anspruch auf irgendetwas, aber irgendeiner bekommt am Ende dieses Buch und wir freuen uns allgemein über eure Kritik und eure Zuschriften. Also haut raus und auch wenn ihr Fragen habt, die wir im Rahmen unseres Spiels verwenden, denn jetzt wird gespielt. Ademir, ich habe 3 Fragen an dich, mein Lieber. Und zwar Berge oder Ostsee?
Ostsee.
Mercedes oder BMW?
Weder noch.
Oh, du versaust unser Spiel. Na gut, was denn?
Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann vermutlich eher BMW.
Okay, und was wäre es gewesen, wenn du die freie Wahl hättest?
Ich bin nicht in dieser Premium-Klasse so stark unterwegs. Also ich hätte wahrscheinlich eher gesagt Tesla, aber...
Okay, gut. Also da ich Deutschland-Ticket habe, fahre ich S-Bahn und bin damit sehr glücklich und BVG und so. Schoko oder Vanilleeis?
Vanille. Gut, jetzt sind wir bei dir angelangt. Netflix oder Prime?
Netflix.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Vergeben oder Single?
Das sage ich nicht. Das ist privat. Also tatsächlich ist privat.
Sehr gut. Privat finde ich gut, denn dafür stehen ja auch gewisse liberale Werte ein, dass man sein Privatleben auch privat halten sollte.
Das ist so. Und wenn wir jetzt dann ausgemacht haben, dann sage ich es dir.
Das ist gut. Da freue ich mich drauf. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werdet das dann von mir natürlich im Geheimen erfahren.
Natürlich dann verklage ich dich.
Entsprechend informieren. Unter allen Zuschriften werde ich dann entsprechend, weil ich ja unseren Mail-Account manage, werde ich dann entsprechend das ein oder andere durchsickern lassen, sobald ich hier erfahren habe, was hier eigentlich los ist und wie die Situation sich hier verändert.
Jetzt musst du den Abspann bringen, sonst wird es hier total peinlich. Mach mal.
Also der Abspann, wie immer, liebe Freunde, es geht nicht darum, wo ihr herkommt, es geht nur darum, wo ihr hingeht. In diesem Sinne, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch und bis bald.
Tschüss.
Verfassungsschutzengel. Der Demokratie-Podcast. Von und mit Ademir Mustic und Caroline Preisler.
Werbung. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Und wir bei podcast-helfer.de helfen Ihnen, Ihre zu teilen. Wir sind mehr als ein Service. Wir sind Ihr Partner auf dieser persönlichen Reise. Mit einem kostenlosen 20-minütigen Telefonat starten wir unsere Zusammenarbeit und begleiten Sie auf dem Weg zum Erfolg Ihres Podcasts. podcast-helfer.de. Ihre Stimme, unsere Mission.